Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Guten Abend.
Geboren in Leningrad, St. Petersburg, aufgewachsen in Friedrichshain, als Kind ein FDJ-Hemd getragen und zur Hochzeit ein Krönchen. Das klingt so ein bisschen nach modernem Märchen. Haben Sie das selber so auch empfunden?
Dazwischen war noch einiges anderes. Ich bin zum Beispiel eigentlich auch meine ersten 4 Jahre in Bulgarien aufgewachsen. Also ich bin zwar in St. Petersburg geboren, aber nur, weil meine Eltern da studiert haben. Ansonsten habe ich leider mit dieser schönen Stadt gar nichts zu tun. Eher mit Bulgarien, weil meine Mutter Bulgarin ist und mein Vater Deutscher. Und habe sehr, sehr viel erlebt in meinem Leben. Also ich freue mich auch sehr, dass ich so viel Lebenserfahrung machen durfte.
Sie haben die ersten 4 Jahre auch viel bei Ihrer Großmutter verbracht.
Genau, bei meinen Großeltern, ja.
Welche Sprache wurde denn zu Hause gesprochen?
Also ich habe meine erste Sprache, die ich gelernt habe, war Bulgarisch. Und meine Eltern haben miteinander Russisch gesprochen, weil meine Mutter als Bulgarin und mein Vater als Deutscher konnten sich nicht verständigen. Also haben sie die Sprache genommen von der Stadt, wo sie studierten. Das war Russisch. Und dann habe ich mit meinem Vater Deutsch gesprochen, mit meiner Mutter Bulgarisch. Also wir hatten im Prinzip 3 Sprachen zu Hause, bis wir dann irgendwann, als ich 4 Jahre alt war, nach Berlin gezogen sind und dann unsere Einheitssprache natürlich Deutsch wurde.
Was würden Sie als Ihre Heimat bezeichnen?
Berlin. Berlin im Allgemeinen ist eigentlich meine Heimat. Ich bin ja auch noch nie hier weggezogen. Also seitdem ich 4 Jahre alt bin, bin ich hier und liebe diese Stadt und verweigere mich eigentlich auch anderen Städten, wenn es nicht unbedingt sein muss. Also mein Mann kommt, oder als ich ihn kennengelernt habe zumindest, hat er in Düsseldorf gelebt und wollte mich eigentlich dorthin ziehen. Aber ich habe es genau umgedreht und habe ihn nach Berlin gezogen und jetzt lebt er hier mit mir seit 5, 6 Jahren und ist sehr glücklich.
Sie haben sich ja kennengelernt auf der Hochzeit von Verona und Franjo. Haben Sie da sofort gewusst, das ist er, als Sie ihn gesehen haben?
Gut, dass ich den Mann heiraten werde, habe ich mir nicht sofort gedacht, aber ich fand ihn sehr interessant und er hatte eine tolle Aura, hatte diese strahlenden Augen, die ich gern mag. Das ist eigentlich das, was mich ja am meisten fasziniert bei einem Menschen, wenn Lebendigkeit aus den Augen kommt und Neugier am Leben. Und das habe ich da drin gesehen und wurde auch nicht enttäuscht. Und das hat mich an ihm fasziniert. Also ich wusste nicht, was draus wird, weil wir uns ja im Prinzip zwar kennengelernt haben, aber noch keine Telefonnummer ausgetauscht. Also ich wusste nicht, ob ich und wann ich ihn überhaupt wiedersehen werde.
Und dann ging aber trotzdem alles relativ schnell.
Ja, ja. Also dann haben wir uns also durch einen gemeinsamen Bekannten mehr oder weniger wiedergesehen, weil er uns kannte und uns verknüpft hat. Und dann haben wir uns verabredet zum Abendessen und dann hat es richtig gefunkt. Und ab da an war nichts mehr rückgängig zu machen.
Schöne Geschichte.
Ja.
Aber es ist schon so ein bisschen wie ein Märchen. Wenn Sie das so im Nachhinein beurteilen würden, haben Sie das selber auch so empfunden? Das war ja gerade meine Frage, weil wenn man das liest, denkt man, ach, das klingt so toll, das klingt wirklich wie ein Märchen.
Ja, das klingt schon wie ein Märchen, aber sagen wir mal so, ich habe mir nie irgendwie den Traumprinzen ausgemalt oder so, dass ich habe das da in dem Augenblick auch gar nicht so wahrgenommen. Also für mich war der Patrick, der Mann, den ich jetzt interessant fand und das Drumherum, das hat mich eher so ein bisschen abgeschreckt. Also auch gerade in meinem Beruf und also so wie ich aufgewachsen bin, ist das jetzt nicht unbedingt so, dass man sich dahin sehnt. Weil ich habe gedacht, oh Gott, wer weiß, ob ich dann überhaupt noch arbeiten kann, wie soll das alles gehen und was die dann, wie ich mich benehmen muss oder nicht benehmen muss. Und hatte eher so ein bisschen Angst vor dem Ganzen drumherum, was sich dann aber als vollkommen sinnlos erwiesen hat, meine Angst, weil es war ganz locker und ich wurde sehr freundlich und angenehm aufgenommen und keiner hat mir irgendwie gesagt, ich darf nicht mehr als Schauspielerin arbeiten oder was ich zu tun und zu lassen habe. Also es war dann doch nicht so schlimm.
Sie haben aber tatsächlich so ein Krönchen getragen zur Hochzeit.
Ja.
Und das war die Krone von der Urgroßmutter.
Genau. Da habe ich mich sehr drüber gefreut, weil ich habe, als ich die Familie das erste Mal besucht habe in Stein bei Nürnberg, da haben sie ja den Familiensitz, das Schloss, wo aber keiner mehr wohnt. Das muss ich jetzt nochmal klarstellen, weil ich immer wieder gefragt werde, ob ich da in einem Schloss wohne. dort ist ein Museum und in diesem Museum habe ich mir halt die ganzen Ahnen angeschaut und Vorfahren und da war eben die Ottilie, das ist im Prinzip die Begründerin des ganzen Familienclans und des Namens Faber-Castell und die hatte ein Diadem, getragen, auch zu ihrer Hochzeit, und das existierte noch im Tresor. Und das Schönste war, und so kam ich eigentlich drauf, weil die Ottilie, diese Urgroßmutter, hatte Kinder, und eines dieser Kinder hieß Mariella. Oh, ich hab Gänsehaut bekommen, als ich vor diesem Bild stand und dachte so, gut, mein Name ist nicht wirklich üblich, ja. Und dass es noch ins Adelskreisen eine Mariella, Gräfin von Faber-Castell, vor vielen Jahrzehnten schon gab, das ist schon seltsam. Also das war schon komisch. Ich glaube schon an Schicksal auch, aber das hat mir wirklich Gänsehaut gezaubert, als ich das gelesen habe, weil ich bis dahin meinen Namen auch gerade in Deutschland noch nicht so häufig gehört habe. Inzwischen habe ich ihn schon öfter gehört, drehe mich auch immer um, wenn irgendeiner Mariella ruft, und dann sind es meistens kleine Kinder. Aber zu der Zeit hatte ich das noch nicht oft gehört. Das fand ich schon erstaunlich.
Irgendwo haben Sie mal gesagt, Sie hatten relativ strenge Eltern.
Das stimmt, ja. Also ich wurde sehr streng erzogen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich meine Kinder extrem locker erziehe. Also ich versuche so eine Mischung zu finden aus Mutter und Freundin. Natürlich auch immer die Mutter. Also so gewisse Strenge habe ich auch. Aber ich bin natürlich, sage ich mal, viel verspielter und sehe das Ganze ein bisschen leichter als meine Eltern. Die waren halt sehr jung damals, als sie mich bekommen haben, waren sie 20 Jahre alt, und ich glaube, da wussten sie auch noch nicht, wie man mit einem Kind umgeht und wie man das so handhabt. Und ich bin sehr froh, dass ich erst später Mutter geworden bin. Also ich würde es auch so empfehlen.
Alles haben sie ihnen beibringen können, aber Pünktlichkeit nicht.
Das stimmt. Obwohl sie es versucht haben. Also meine Eltern haben hart dran gearbeitet. Also ich habe als Kind halt immer einen extremen Schlafbedarf gehabt, bis ich aus dem Bett gekommen bin und mein Kreislauf in Schwung war. Das dauerte. Und das ist bis jetzt noch teilweise so. Das stimmt. Ich, ganz ehrlich, ich habe die Schule gehasst und muss mich jetzt leider mit meinen Kindern wieder damit auseinandersetzen. Also gerade mit meiner größeren Tochter, die ist jetzt 13. Und also diese ganzen Hausaufgaben, und wenn ich zur Elternsprechstunde muss oder zur Elternversammlung.
Holt einen immer wieder ein.
Ach, das holt einen ein, und ich kriege auch immer so leichte Magenkrämpfe, wenn ich an Schule denke. Weil das ist für mich, also ich habe immer sehr viel Angst gehabt, gerade so vor Prüfungssituationen, vor Arbeiten. Und also ich war immer sehr unentspannt in der Schule. Also ich war nicht schlecht, aber ich war, also ich bin überhaupt nicht gern zur Schule gegangen. Das einzig Schöne waren für mich meine Freunde dort. Was bei mir vor allem sich festgesetzt hat, ist, wenn ich als Erste dran bin, das ist mein Problem mehr. Also wenn ich, da ich mit A, war ich immer die Erste in der Klasse und musste auch ganz oft anfangen. Und das hasse ich bis jetzt. Also wenn ich irgendwo als Erste dran bin, kriege ich schon leichtes Blackout. Und bin immer am liebsten irgendwo in der Mitte oder zum Schluss, was keiner verstehen kann. Aber für mich ist das Schlimmste, als Erste mit irgendwas dran zu sein, sei es irgendwie beim Spielen oder bei einer Spielshow, wo man ja auch öfter mal ist, oder was auch immer, was man auch privat tut. Als Erste ist für mich das Grauen.
Also Schule hat sie nicht so interessiert, aber Faust damals schon.
Oh ja. Ja, ich weiß schon, worauf Sie jetzt hinaus wollen. Ich war schon immer ein großer Fan von in der Schule. Deutsch war mein Lieblingsfach. Habe sehr gern Gedichte gelernt und auch die Klassiker damals schon sehr gemocht. Das zieht sich bis heute hin. Und als ich das erste Mal den Faust in der Schule gehört habe, war ich so fasziniert, dass ich die Schallplatte in der Schule gemopst habe und keiner drauf gekommen ist, dass das ein Schüler sein könnte. Weil wer klaut schon mit 14 irgendwie eine Faustschallplatte? Und ich habe die zu Hause immer vom Einschlafen gehört, also wie so eine Geschichte, und fand das toll und konnte irgendwann richtig mitsprechen. Und das ist bis jetzt auch noch mein Traum, in Faust mitzuspielen, aber nicht als Gretchen. Ich würde gern den Mephisto spielen.
Warum nicht? Das ist ja auch eine Idee.
Ja, ich denke auch. Wer legt fest, dass Mephisto männlich sein muss? Also ich bin für einen weiblichen Mephisto.
War das auch so der Moment, wo Sie beschlossen haben, Schauspieler zu werden?
Da ging es los. Also ich habe gemerkt, dass ich halt unheimlich leicht Gedichte lerne, dass mir die Menschen gern zuhören. Habe ja auch mit 15 dann schon in einer Theatergruppe gespielt, im Haus der jungen Talente, 3 Jahre lang. Und da war für mich klar, ich will auf jeden Fall Schauspielerin werden. Was meine Eltern nicht so witzig fanden, das wollten die eigentlich auf gar keinen Fall. Für mich war aber klar, meine Mutter ist Ärztin. Ärztin wollte ich auf keinen Fall werden. Ich konnte nämlich kein Blut sehen. Bei uns lagen immer so Zeitschriften mit Operationsbildern. Das fand ich grauenvoll. Das war nichts für mich. Mein Vater hat mit Rechentechnik zu tun. Ich hasse Mathe. Also ich bin vollkommen aus der Art geschlagen und wollte nun unbedingt Schauspielerin werden und habe das dann auch heimlich mich nach Mauerfall an der Schauspielschule beworben, ohne dass meine Eltern das wussten. Hab habe meine Prüfungen gemacht, meine Rollen vorgespielt und als sie mich genommen haben, habe ich das meine Eltern einfach vor vollendete Tatsachen gestellt und gesagt, so, ich fange jetzt übrigens in 3 Monaten mit der Schauspielschule an.
Wie ging das dann weiter nach der Schauspielschule? Wo würden Sie sagen, war dann Ihr Durchbruch? Oder wie
also ich habe ja, vielleicht kennen einige Berliner das noch, diesen Berliner Sender FAB. Da habe ich mich dann während der Schauspielschule beworben, eigentlich eher als Praktikantin, um mal so ins Fernsehbusiness reinzuschnuppern, ja. Und habe dann ein halbes Jahr Praktikum gemacht und dann hat natürlich der Manuel Werner mich damals, der hat mitbekommen, dass ich auf der Schauspielschule war und hat gefragt, Mensch, wollen wir nicht mal probieren, wie du als Moderatorin so wärst? Mhm. Und das habe ich dann probiert und habe dann auch tatsächlich bei FAB, glaube ich, 2,5 Jahre oder so mit Manuel und noch mit einem anderen Kollegen später die Partnerwahl moderiert. Und da kannten mich schon einige Berliner, es war ganz lustig. Und habe da so meine erste Kameraerfahrung gesammelt, weil wir das im Prinzip nicht nur moderiert haben, sondern wir haben richtige kleine Spielszenen gespielt. Und das war für mich sehr, sehr wichtig. Und dann habe ich angefangen, mit Ende der Schauspielschule zum ersten Casting zu gehen und wurde direkt auch genommen für eine Familienserie von RTL. Und so war eigentlich mein Einstieg perfekt, sage ich mal. Ich konnte gleich anfangen zu drehen. Gut, ich habe eine Sache habe ich verpasst. Das habe ich damals, wurde ich auch nicht so gut beraten, ins Kino zum Beispiel. Ich habe nur einen einzigen Kinofilm in meinem Leben bisher gemacht, weil das natürlich dann irgendwann war, wenn man eben zu viel, sage ich mal, publikumfreundliches Fernsehen macht, in Anführungsstrichen, nehmen einen die Künstler in der Kinoszene nicht mehr für voll. Obwohl man ja eigentlich, natürlich bin ich ausgebildete Schauspielerin, ich kann das spielen und ich kann das auch darstellen, aber es ist dann immer so, dann ist man ein Fernsehgesicht für Romantikfilme oder für Mainstream und dann ist man fürs Kino nicht mehr gut genug. Mhm. Und diesen Zeitpunkt habe ich halt leider verpasst. Da ärgere ich mich so ein bisschen, dass ich da nicht jemanden hatte, der mich richtig beraten hat, damit ich da auch in dieser Kinoszene hätte mitmachen können. Weil das ist schon noch ein Wunsch von mir, irgendwie Kinofilme zu machen. Und natürlich auch die eine Sendung bei RTL, Unterhaltungssendung, die hätte ich mir auch sparen können. Aber da muss ich ehrlich sagen, es war die erste Staffel von dem Dschungel.
Mhm. Gut, dass Sie es gerade selbst erwähnen.
Ja. Also das Einzige, was ich dort wirklich interessant fand, deswegen bin ich eigentlich auch hingegangen, es war ja die erste Staffel und ich hatte keine Ahnung, was man da tut, ganz ehrlich. Also ich verstehe nicht, wie man jetzt noch da reingehen kann. Wenn man das einmal gesehen hat, weiß man, was einen erwartet. Ja. Also nie im Leben hätte ich das zugesagt, wenn ich das vorher gesehen hätte.
Das wollte ich nämlich gerade fragen, wie bist du da eigentlich vorbereitet?
Oh, gar nicht. Also uns wurde erzählt, es ist halt im Dschungel in Australien, das klang schon wie ein Abenteuer und ich bin ja so ein Abenteuertyp, ja. Also ich mache ja alles Mögliche, Fallschirmsprung und habe schon Rennfahrerstrecke, also Rennfahrertraining gemacht und dachte so, wow, das habe ich noch nie gemacht. Irgendwo im Freien übernachtet mit selber Wasser abkochen und essen und Schatzsuche und Essen verdienen, ja. Mhm. 10 Tage im wilden Dschungel. Mhm. So hat man es mir eigentlich schmackhaft gemacht und ich habe mir einfach was ganz anderes vorgestellt. Also ich habe andere Erwartungen gehabt als das, was dann im Prinzip auf mich zukam. Und das Einzige, was ich wirklich daraus positiv mitgenommen habe, ist, dass ich diese Erfahrung machen konnte. Da wirklich, und es ist ja so, man liegt da im Freien, es ist kein Zuckerschlecken, es ist wirklich irre anstrengend, es geht an die Nerven, vor allen Dingen mit Menschen, mit denen man sonst gar nichts zu tun hat.
Auch nicht haben will.
Auch nicht haben will und man wird sie aber auch nicht los. Also die quatschen einen da auch voll.
So
und,
ein bisschen wie die Eingeschlossenen von Sartre. Ja,
ja. Ja. Also mir blieb auch nichts anderes übrig, als da irgendwie die Zeit durchzuhalten. Aber es war für mich interessant, dass ich halt wirklich, wir mussten uns wirklich das selber kochen, wir mussten Feuer machen, wir mussten aufpassen, dass es nicht ausgeht, wir mussten unter freiem Himmel schlafen. Also und diese Schatzsuche war auch nicht ohne, also das war wirklich ein kleines Abenteuer immer. Das fand ich interessant. Ansonsten alles andere fand ich sehr schwierig. Also ich wurde dann auch immer ruhiger dort und meine Freunde haben mich gefragt, als ich zurückkam, sag mal, so kennen wir dich gar nicht, ja, so ruhig und leise, du hast ja kaum gesprochen, du warst ja immer eher zurückhaltend. Das lag halt daran, weil ich mich einfach extrem unwohl gefühlt habe. Ich wusste auch gar nicht, worüber ich mit fremden Personen reden soll, die ich überhaupt nicht kenne. Ja. Also es war auch schwierig für mich. Also das ist, es war sehr seltsam.
Sie haben 2 Kinder Und Sie sind im Grunde genommen ja immer in dieser Schere Hausfrau, Mutter und trotzdem berufstätig in einem Job, wo man ja auch öfter dann mal weg ist. Wie kriegen Sie das in den Griff?
Also einfach ist es nicht. Das wird jede Mutter bestätigen. Ich bin auch eine ganz normale Mutter, die allerdings einen Vorteil hat. Wir haben eine Haushaltshilfe. Also wenn ich das jetzt auch noch machen müsste, würde es mir sehr schwer fallen, muss ich sagen, all das unter einen Hut zu bekommen. Ich würde wahrscheinlich dann auf vieles verzichten müssen. Mhm. Ich bin froh, dass ich es nicht muss. Das Einzige, was ich, wo ich auf jeden Fall auch drauf bestehe, ist, dass ich meine Kinder selber betreue am Tag. Also natürlich, wenn ich ausgehe abends, ja, dann ist natürlich jemand da, wenn wir zusammen ausgehen. Aber ich hole jeden Tag auch mein Kind um 3:30 fleißig von der Kita ab, wenn ich nicht gerade drehe oder arbeite. Ja. Und helfe auch meiner großen Tochter bei den Hausaufgaben oder wenn sie irgendwie Probleme hat. Ist es nicht immer einfach, aber das macht mir Spaß am Leben. Also ich brauche auch diesen Fluss, diese Energie brauche ich auch. Also ich könnte jetzt nicht zu Hause mich zurücklehnen und die Beine hochmachen. Da würde mir auch was fehlen. Ich brauche auch so ein bisschen
Action.
Action.
Im Moment sind Sie ja zu erleben auf der Bühne im Schlossparktheater. Venedig im Schnee. Das ist ja eine ganz skurrile Geschichte irgendwie.
Ja, also es geht um zwei Pärchen. Also ein Gastgeberpärchen und ein Pärchen, was zu Besuch kommt. Und unsere Ehemänner, also zwei Frauen, zwei Männer spielen es. Und unsere Ehemänner haben sich halt lange nicht gesehen und wir kennen das Pärchen überhaupt nicht. Und da entwickelt sich aufgrund der Dame, die zu Besuch kommt, die schlecht gelaunt ist und nicht mit uns spricht, eine ganz komische Geschichte, die sich sehr lustig auflöst. Also es ist eine Komödie, wo man wirklich viel lachen kann und wo man mich vielleicht auch ein bisschen anders erlebt, als man mich normalerweise kennt. Also ich spiele einen Charakter, den ich angesiedelt habe. Also ich habe, mein Vorbild war so ein bisschen die Ehefrau von El Bundy, weil sie für mich auch innerhalb des Buches, als ich das gelesen habe, und ich habe das deswegen angenommen, weil ich dachte, Mann, endlich mal nicht romantisch, endlich mal nicht die Starke, sondern endlich mal eine Frau, die naiv ist und irgendwie auch Fragen stellt, wo man wirklich nur lachen kann. Die macht mir einfach Spaß.
Haben Sie ein Lebensmotto?
Also es klingt ein bisschen banal, aber ich glaube, das, was mich bis jetzt am meisten so in meinem Leben gerettet hat, ist Think Pink. Also einfach positiv denken und das versuche ich zumindest in allen Lebenslagen, auch wenn mich etwas umhaut, bin ich jemand, der dann doch vorwärts guckt, zwar auch trauert, aber nie zurückblickt.
Marcella Arendts, ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen alles Gute.
Dankeschön.